Dem Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht um es zu haben. Wir wollen seiner habhaft werden und ermitteln deshalb in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, dann finden wir hier bei diesem Podcast heraus, was uns da regiert und wie es uns regiert. Und diese Ermittlungen haben uns heute in die Industrialisierung geführt, die wie kaum eine andere Zeit als Manchester-Kapitalismus bezeichnet, die Regentschaft des Geldes kennzeichnen soll. Eske, du hast mir in der Vorbereitung vom Industriemuseum Chemnitz erzählt. Bitte erzähl das nochmal. Ich fand das unfassbar treffend.
Ja, also ich lebe in Chemnitz. Ich bin eine ganze Weile schon Chemnitzer. Ich komme aus dem Westen. Ich kam aus dem Westen nach Chemnitz, kurz nach der Wende. Chemnitz als Industriestadt, als das deutsche Manchester, wie es bezeichnet worden ist, zu entsprechenden Zeiten, hat, wie man erwarten kann, auch ein Industriemuseum, wie du es genannt hast. Und das habe ich alsbald, eben als ich hierher kam, besucht. Das war natürlich ein Museum, das noch zu DDR-Zeiten, also zu Zeiten, als Chemnitz Karl-Marx-Stadt hieß, errichtet wurde und ausgestattet wurde vor allem. Und da war beeindruckend, jetzt neben den Maschinen, die man dann auch gesehen hat, da war vor allem beeindruckend, wie dokumentiert war die Art, wie die Arbeiter dort wirklich strikt verpflichtet wurden, nur zu arbeiten. Also da durfte kein Wort fallen, da, wie lange sie zu arbeiten gezwungen waren, dass selbstverständlich Kinder eingesetzt wurden, gerade für irgendwelche schwierigen Arbeiten, unter den Webstuhl krabbeln und da irgendwas zurecht rücken, was da eben immer wieder anfällt. Die Brutalität, mit denen dann auch Strafen eben verhängt wurden, natürlich am Hungerlohn, wurde dann noch abgeknapst, wenn das Vergehen kam oder das Vergehen, also Dinge, die bei denen einem wirklich die Haare zum Berge stehen. Das war da sehr eindrücklich dokumentiert. Inzwischen ist das Industriemuseum umgezogen in einen noch größeren dieser vielen industriellen Prachtbauten, über die Chemnitz verfügt. Sehr viel umfangreicher geworden, das Museum. Aber vor allem hat es diesen Teil, die Dokumentation über diese Geschichte der Industrialisierung, wie die Arbeiter behandelt wurden, so gut wie komplett gestrichen. Was ist stattdessen daraus geworden? Eine große Leistungsschau, was alles der sächsische Kapitalismus natürlich auch, ist richtig, also die sächsische Industrie alles zustande gebracht hat, wird da strahlend, blinkend, blitzeblank präsentiert und eben sozusagen als eine einzige Erfolgsgeschichte präsentiert, als Geschichte des Fortschritts, der damit geleistet worden sei.
Ist nicht so schön, der Gewinner schreibt die Geschichte, oder wie heißt das Sprichwort? Ja. Der Gewinner schreibt die Geschichte. Aus Karl Marxstadt wurde Karl Chemnitz, also ohne Karl Chemnitz, aus einem Industriemuseum, das eine Sache, die mit Industrialisierung notwendig verbunden wird, und zwar zu Recht, das Leiden der Arbeiter, das Leiden der Masse der Bevölkerung, und zwar das Leiden in doppelter Hinsicht. Einerseits das Leiden unter ganz, ganz schlechten Bedingungen leben zu müssen, also mit sehr geringem Lohn. Und das andere Leiden, die Ausbeutung dieser Arbeitskraft unter Bedingungen, die einfach menschenunwürdig sind. Das wird natürlich von den Gewinnern getilgt in der Geschichtsschreibung, aber das andere wird ja auch unweigerlich mit Industrialisierung verbunden, dieser technische Fortschritt, Maschinen, ja, die technische Entwicklung. Und aus irgendwelchen Gründen gibt es immer und immer wieder Theorien, die eigentlich die Industrialisierung als schon den Inbegriff des Kapitalismus sehen, als den Grund des Kapitalismus selbst. Darin gründet alles. Marx hätte doch den Manchester-Kapitalismus vor Augen gehabt, dass davor und danach sei doch irgendwie was anderes. Heute bringen wir Licht in dieses Dunkel. Wir werden heute erklären, was Industrialisierung ist, was für eine Phase des Kapitalismus, warum sie nicht der Kapitalismus selbst ist und auch nicht diesen begründet. Wir werden eingehen auf Fortschritt und warum es diesen gibt und geben muss im Kapitalismus. Und wir werden auch eingehen auf die Arbeit, die Rolle der Arbeit in der Verwertung des Geldes und aber auch für die Arbeiten selbst. Darauf dürfen wir uns freuen. Und Eske, wenn es für dich passt, würde ich sagen, lass uns doch gleich einsteigen in Teil 1. Was versteht man unter Industrialisierung?
Man hat durchaus ja allgemein eine Vorstellung davon. Also diese historische Phase, die man in England beginnen sieht, um 1770 rum, Deutschland erreicht sie gegen 1830, so sagt man. Und zwar die Phase, in der die Produktion von Waren nicht nur viele Menschen versammelt, das gab es vorher auch schon in Manufakturen, sondern wo diese Produktion auch noch auf Maschinen zugreifen kann, von Maschinen angetrieben wird, erleichtert wird, aber vor allem eben vergrößert wird, eben was den Ausstoß an Waren anbelangt. Hängt also an entsprechenden Erfindungen von Maschinen mit einem entsprechenden Druck. Also wenn man eben sucht, wie kann man einen Vorgang, einen Arbeitsvorgang maschinell erledigen lassen, dann wird man schon entsprechend auf diese Maschinen halt auch kommen. Die Dampfkraft ist erstmal entscheidend, spätere Phasen natürlich dann auch mit Elektrizität. So, aber haben wir, also ja, jetzt erstmal als Kern dessen, was man unter Industrialisierung versteht, die Zeit, die wir vor uns sehen als Fabrik, als vielleicht auch eine große Ansammlung von Fabriken innerhalb der Städte, die entsprechenden Schlote, die die Luft mit Rauch schwängern, aber vor allem eben auch das Heer der Arbeiter, das da gezwungen ist, in diese Fabriken zu strömen. Das Heer von Arbeitenden, für das dann auch ganze Stadtviertel angelegt werden, damit das überhaupt dieses Heer untergebracht wird. In Bauten, die nach heutigen Maßstäben schon wieder luxuriös scheinen. Also die sind zwar sehr klein dimensioniert alles, aber doch insgesamt das Ensemble oft von einer Schönheit, die man heute bei modernen Bauten nur suchen kann. Gut. Das würde ich sagen, ist als Kern Industrialisierung.
Ja, lass uns zwei Sachen noch bitte ein bisschen nochmal vertiefen, ergänzend. Also der Zeitpunkt ist ja interessanterweise, dass der unterschiedlich angegeben wird. Ja, ob das jetzt England, Deutschland oder Frankreich ist oder dann China. In China beginnt die Industrialisierung 1979. Ja? Und ich finde, auch wenn ich jetzt das Doppel esse, ja, es gibt ein paar wiederkehrende Phänomene, die sind schon faszinierend, wo immer Geld hinfällt, ja, und die in der Lage sind, tatsächlich in der Lage sind, die Verhältnisse im Sinne des Geldes umwälzen zu können, die das betreiben, hast du genau das, so ein Zwang von Menschen aus ihrem bisherigen Versorgungsverhältnis ausbrechen zu müssen, weil sie sich so nicht mehr versorgen können, hin in diese Städte. Ja, hin in eine Massenproduktion, die immer weiteren technischen Fortschritt fördert. Ja, also das kann man tatsächlich mehrfach verfolgen, deswegen ist es ein ernstzunehmendes Phänomen. Und deswegen bleiben es genau bei diesen zwei Punkten, die wir erklären wollen. Wieso ergeht es so den Arbeitern? Ja, und auf der anderen Seite, wieso gibt es diesen technischen Fortschritt? Ja, wir kommen jetzt mal zu diesem Punkt, das würde ja der nächste Schritt werden. Ist das jetzt schon Kapitalismus? Ja? Oder begründet das Kapitalismus? Ich meine, diese Erzählung, Eske, lass mich wirklich nochmal einen zweiten Schritt verweilen an dem, was gilt als Industrialisierung. Es gibt ja zum Beispiel auch aus dieser Linken immer so diese Erzählung, ja, Kapitalismus ist ja ganz einfach. Auf der einen Seite haben wir Kapital, das sind die Menschen, die ganz, ganz viel Geld haben, und auf der anderen Seite haben wir die Arbeiter. Die haben gar kein Geld, sondern die müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Und das Kapital kann jetzt die Arbeiter ausbeuten, um damit noch mehr Geld für sich zu machen. Und wo wird das sichtbarer als in der sogenannten Industrialisierung? Ja? Es gibt sogar auch den Gedanken, warum der dort losgehen sollte. Und den machen wir, bevor wir zum nächsten Schritt gehen. Der Gedanke besteht ja genau darin, dass man sagt, naja, vorher gab es ja immer noch so viel im Land, so teilweise Selbstversorgung, so eine Mischung aus Selbstversorgung und doch irgendwie für ein bisschen für Geld arbeiten. Aber erst hier entstehen die Grundlagen dessen, was Kapitalismus sein soll. Auf der einen Seite diese Produktivkräfte in Händen weniger, auf der anderen Seite diese verarmten Arbeiter, die nichts mehr zu verkaufen haben, außer ihrer Arbeitskraft selbst. Also würde dort erst so richtig Kapitalismus losgehen. Und ich finde, wir gehen jetzt zu diesem Punkt, um zu fragen, was ist denn jetzt Industrialisierung? Ist das jetzt wirklich schon der Anfang des Kapitalismus oder erster Anfang? Oder geht es darum, dass Industrialisierung die Folge von Kapitalismus ist?
Wir würden ja unbedingt Letzteres sagen. Es leuchtet uns natürlich auch ein, dass bei der Industrialisierung dieses Verhältnis derer, die das Geld haben und andere dafür einsparen, dass es besonders da ins Auge springt. Aber wir sind uns auch klar, man kann die Industrialisierung nicht zu sagen, jetzt einfach nur als einen Fortschritt erklären, den die Menschheitsgeschichte insgesamt halt vollziehen würde. Es gibt immer Fortschritte und eine Phase muss dann irgendwann mal sein, dass Maschinen aufkommen und mit diesen ganzen Folgen. Erstens muss uns klar sein, diese ganze Vorstellung überhaupt von Fortschritt ist eine neuzeitliche, die gibt es nicht im Mittelalter, nicht in der Antike, die gibt es einfach nirgends außer wo? In Europa, im Europa des Geldes, da wo Geld aufkommt, da kommt auch diese Vorstellung auf. Wir haben genau die Form eben vom Geld selber. Das Geld fasst alles zusammen in die eine Größe Wert, die etwas darstellt, weil es dann eben zu Geld werden soll, zu Geld und Wert. Und so eben fasst auch die Vorstellung von Fortschritt alle Veränderungen eben zusammen zu einer Bewegung, dem Fortschritt, dem dann alles da subsumiert wird oder in das rein subsumiert wird. Diese Vorstellung ist falsch, wenn man sie irgendwie übergeschichtlich und als Grund für irgendwas ansieht. Es gibt schon Kräfte dann, wenn das Geld da ist, die eine bestimmte Richtung der Entwicklung vorgeben. Und das ist unsere Erklärung für die Industrialisierung. Wir haben ja die kapitalistische Bewegung des Geldes, sobald Geld da ist, nämlich die Bewegung, dass es aus Geld mehr Geld werden muss. Und zugleich damit eben, dass auch die Menge der Waren steigen muss, um dieses Mehr an Geld abzubilden und umgekehrt auch zugleich, um dieses Mehr an Geld auch abzuwerfen. Und das beginnt nicht erst mit der Industrialisierung, sondern umgekehrt. Diese Bewegung, die Warenproduktion zu steigern, auszuweiten, die haben wir von Anfang an. Ausweiten, ja auch in dem Sinne, das hatten wir jetzt in den letzten Folgen, dass diese europäischen Länder ausschwärmen über die Welt und da alles zusammenraffen, was sich eben raffen lässt. Es gibt selbstverständlich, das ist ein Mittel, um die Warenmenge zu steigern, die sich in Geld verwandeln lässt. Natürlich neue Waren sich einfallen zu lassen, aber was wir jetzt eben hier haben mit der Industrialisierung ist eben die Intensivierung der Arbeit. Das heißt also die Arbeit produktiver zu machen, was die Warenmenge anbelangt. Und da sind also die einzelnen Hände, wenn in einer Manufaktur eben viele zusammenarbeiten, dann schafft diese Manufaktur nur so viel, wie die einzelnen Hände eben oder Händepaare dazu leisten, imstande sind. Maschinen können das natürlich unendlich weiter potenzieren, diese Fähigkeit der Produktion. Und das heißt, es ist die Geldbewegung, die kapitalistische Bewegung, die mit dem Geld vorgegeben ist, die zur Industrialisierung führt. Also nicht Industrialisierung als etwas, womit kapitalistische Bewegung oder Logik beginnt, sondern etwas, was aus der kapitalistischen Logik unbedingt sich eben ergeben muss.
Auch auf den Verdacht, dass ich jetzt ein, zwei Sachen wiederhole, würde mir aber nichts ausmachen, weil es so wichtig ist. Wir können schon im 15. und 16. Jahrhundert diese Bewegung sehen, dass europäische Städte gezwungen sind, immer mehr Waren anzusaugen, zu schöpfen, zu produzieren und eben auch dafür den Weg gehen, in andere Länder zu reisen, immer mehr Tauschmittel versuchen zu vermehren und auch dafür in andere Länder reisen, weil damals die Tauschmittel eben Silber und Gold sind. Das intensiviert sich ab dem 17. Jahrhundert, wo wir sagen, da ist Geld wirklich vollumfänglich zu Geld mutiert, ja, also die Tauschmittel. Und sie tun es von Anfang an mit allen Mitteln. Also, wenn wir jetzt die Textilindustrie angucken, das ist ja vor die Spinnerei, dieses Spinning, wie hieß sie, diese Maschine?
Spinning Jenny.
Das klingt so geil. Das ist so, wie die amerikanischen Soldaten oder die Engländer Namen auf ihre Bomben und Atomwaffen schreiben. Fußnote Ende. Also, die Textilindustrie ist ja eine der ersten, in Anführungsstrichen, Industrien im Sinne von, dass hier massenhaft produziert wird, weil es massenhafte Nachfrage gibt. Ja, also die Arbeiterschaft, die ihre Löhne kriegt, zwar karg, die möchte gekleidet sein und muss sich auch die Kleidung ja selbst besorgen. Ja, also sie wird ja nicht mehr versorgt durch irgendjemand, der ihnen die Kleidung gibt, sie müssen. Und wann immer etwas produziert wird, wann immer etwas tatsächlich produziert werden muss, also mit Arbeit produziert werden muss, nicht einfach geklaut werden kann, ja, wann immer das passiert, kommen genau die Mechanismen. Es entsteht Kampf um dieses Geld, das man damit verdienen kann. Und wir haben zum Beispiel auch in diesen ganzen Frühphasen der Weberei und Spinnerei, ja, die auch schon früher losgeht, also im 15., 16. Jahrhundert ist das ja schon ein Thema. Ja, auch da haben wir diese ganzen krassen Verknechtungen. Also ich komme ja ursprünglich aus Schwaben, lebe jetzt in Dresden, wir sind ja beides Ostdeutsche, ja, jetzt geworden, Wahlsachsen, ja, so, und dort gab es immer ganz viele Webereien. Und das wird abgefeiert, ja, bei Umzügen, die Weber, in Wirklichkeit grausame Schicksale. Also Menschen, die einerseits geknechtet wurden auf Bauernhöfen, wurden dann geknechtet, in irgendwelchen Kellern zu weben. Ja, so. Also auch dort waren die Arbeitsbedingungen brutalst. So, ja. Wir haben also, wann immer etwas produziert werden soll und Gewinn abwerfen muss, in einer Geldgesellschaft ab dem 17. Jahrhundert vollumfänglich da, passieren zweierlei Dinge. Ja, und zwar einerseits wird versucht, so viel wie möglich Gewinn zu erwirtschaften, indem man die Arbeiter, und die sind auch damals schon Arbeiter, auch wenn es noch diesen Begriff vielleicht weit verbreitet nicht gab, indem die Menschen, die die Waren produzieren, also die Verkäuferinnen der Ware Arbeitskraft, indem man versucht, ihnen so wenig wie möglich an Lohn zu geben, also Kosten zu sparen, und auf der anderen Seite sie so viel wie möglich zu vernutzen. Und wenn aber das nicht mehr ausreicht, um gegen die anderen, die auch Gewinne machen wollen, ja, die auch Menschen vernutzen und kaufen, damit sie ihre Arbeitskraft einsetzen, dann bleibt nur noch, dass man die Produktivität steigert. Ja? Das heißt, es geht von der ersten Sekunde an los, dass man alles möglich tut, Produktivität zu steigern. Und Produktivitätssteigerung hat verschiedene Elemente. Man kann die Arbeiter gut ausbilden, man kann den Arbeitsprozess besser organisieren, wie man die Zusammenarbeit macht. Ja. Aber eben letzten Endes läuft es zwangsläufig darauf hinaus, dass man eben die Produktivität durch die Arbeitsmittel steigert. Und was ist die größte Art von Steigerung überhaupt? Maschinen. Ja? Maschinen. Also deswegen auch nochmal parallel, das läuft absolut zwangsläufig von vornherein mit, ja, von vornherein mit in den Punkt dessen, dass praktisch Industrialisierung notwendig ein Resultat ist von dem, was Kapitalismus von Anfang an ist. Ja?
Ja.
Und du willst was ergänzen?
Unbedingt.
Gell?
Ja. Vor allem eben, dass das diese Logik aus den Menschen da, die Waren rauszupressen, auch wenn sie dann eben an Maschinen gestellt werden und die Maschinen in gewisser Weise die Waren herstellen, aber es braucht ja doch noch diejenigen, die diese Maschinen dann bedienen. Das geht unbedingt, also Hand in Hand damit, dass sie arm gehalten werden. Adam Smith, der in The Wealth of Nations auch eben von der Industrialisierung schreibt. Er ist Zeitgenosse da in England dieser Vorgänge. Er spricht von den Arbeitern unmittelbar und unverblümt als ein Laboring Poor. Also Arbeiter und Arm ist einfach gleichbedeutend. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist doch jetzt, das hat sich geändert. Also diese Armut muss nicht sein. Es gibt noch, weiß Gott, weltweit genug davon. Aber es wird da tatsächlich auch anders gehandhabt. Und also es gibt auch Arbeiter, die jetzt nicht unbedingt arm sind. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, was du schon hast jetzt angesprochen hast. Zum einen, also die Textilien, die haben ja ihre Verbraucher, ihre Käufer auch in den Arbeitern selber. Das heißt also, dieses Heer an Arbeitern ist zugleich ein Heer an Konsumenten. Und wenn da die Kaufkraft so niedrig gehalten wird, ist das fast kontraproduktiv natürlich, wenn es um diese Bewegung geht, möglichst viele Waren nicht nur zu produzieren, sondern die produzierten Waren dann auch zu verkaufen. Das heißt also, da muss dann diese Bewegung tatsächlich auch mal eingeschlagen werden, dass diese Löhne nicht so brutal, jedenfalls nicht überall, das ist ja nochmal ein eigenes Thema, nicht überall so brutal gedrückt werden. Das heißt also, auch diese Veränderung, Aufsteigen des Arbeiters vom unmittelbaren Armen zu dem, der sich vielleicht durchaus eben von seinem Geld versorgen kann, gehört nochmal in diese Logik mit rein. Und ein zweiter Aspekt jetzt, was diese Arbeit mittels Maschinen anbelangt. Maschinen werden ihrerseits ja nun zu sehr lukrativen Waren. Das gibt sozusagen, ist sozusagen eine neue, auch massenhaft gebrauchte Art von Ware, die damit aufkommt. Die Maschinen bedienen die Warenproduktion und müssen selber als Waren produziert werden und erweitern damit also sagen den Markt an Waren und diese Warenmenge nochmal.
Für diese Bewegung, die es in fast allen Staaten entsteht, in denen eine kapitalistische Produktionsweise, ich sag mal, erfolgreich eingeführt wird. Für diese Bewegung, dass sich irgendwann mal die Löhne steigen, damit die Kaufkraft steigt, diese Bewegung, die braucht dafür was? Einen Staat. Sie würde aus der bloßen Konkurrenzkampf der Kapitalistinnen untereinander niemals passieren. Niemals. Ja, weil dann müsste ich ja zum Beispiel sagen, komm, ich bin jetzt der Nette und ich organisiere die Kaufkraft für alle anderen, indem ich höhere Löhne zahle. Das wird nicht funktionieren. Dafür braucht man einen Staat. Und auch hier nochmal China, ist total interessant. China in dieser ersten Welle ab eben 1979 setzt komplett auf Ausbeutung, auch komplett auf Entrechtung aller Arbeiter, weil sie wissen, Kapital muss erstmal zentriert werden. Ja, und wenn Kapital zentriert und angesammelt ist, dann fangen wir an, durch Gesetzgebung mit Sozialstaat und mit Mindestlöhnen und Arbeitsschutz, dann fangen wir an, die Kaufkraft zu stärken, weil das ist die nächste Phase der produktiven Entwicklung eines Kapitalismus. Wir brauchen dafür einen Staat. Ich möchte jetzt nochmal an den Punkt zurück und gleich zu dem Thema auch nochmal vom Arbeitswert kommen, Eske. Und zwar, warum ist die Industrialisierung so spannend? Erstaunlicherweise ist davor und danach ist etwas scheinbar nicht so gut sichtbar wie in dieser Zeit. Und interessanterweise das Gleiche, Eske. Vorher gibt es so viele Menschen, die irgendwie selber noch an Geld kommen, ohne dass sie jetzt ihre Arbeitskraft verkaufen müssen. oder irgendwie sich versorgen mit ihren Gärten im Hintergarten und so weiter, ohne dass sie alles kaufen müssen. Danach gibt es so viele Menschen, die sich nicht mehr als diese Arbeiter fühlen, weil sie viel höhere Löhne haben. So viele Menschen, die vermeintlich selbstständig sind. Ja? Es gibt nicht mehr das Gefühl einer Arbeiterklasse, sondern es gibt alles Mögliche, von Angestellten, Beamten, alles Mögliche. Es wird nicht mehr empfunden als das gleiche Schicksal. Ja? Ja. So, in der Industrialisierung gibt es diese Trennung so sichtbar wie sonst nie. Auf der einen Seite nur Geld, das über Produktionsmittel verfügen kann, mittels dieses Geld oder umgekehrt mittels dieser Produktionsmittel dann auf immer mehr Geld kommt. Wenige, die immer reicher werden, auf der anderen Seite Arbeiter. Und Arbeiter, die gefühlt stumpfe Tätigkeit ausüben, einfache Tätigkeit, ja, ersetzbare Tätigkeit, darum geht es ja auch. Ich möchte jederzeit jeden Arbeiter rausschmeißen können oder ersetzen können, wenn er sich kaputt gearbeitet hat. Ja. Und wenn man das vor Augen hat, und sieht, wie wichtig in dieser Zeit die Arbeit ist, ja, dann mag es natürlich sofort scheinen, hoppala, das ist doch der Kapitalismus. Und da passieren zwei Fehler meines Erachtens. Sowohl den Menschen, die das mit Kapitalismus gleichsetzen und sagen, damit beginnt er und endet auch damit. Heute haben wir dann die freie soziale Marktwirtschaft, damals Kapitalismus. Aber auch diejenigen, die eigentlich den Kapitalismus entschlüsseln. Und zwar vorderster Reihe möchte ich Marx nennen. Ja? Weil er nimmt jetzt eine Erscheinung, die es sehr wohl gibt und verbreitet gibt, ja? Nimmt er zum Anlass zu sagen, darin kann ich alles erklären. Ja? Einerseits die Klassengesellschaft. Ja? Auf der einen Seite hast du die Herrscher, dann die Beherrschten und das soll es schon immer gegeben haben. Aber diesen Punkt lassen wir mal weg. Bitte verzeih, Eske, das wäre ja nochmal Geschichtsmetaphysik, da wollen wir nicht hin. Aber zu sagen, hier ganz klar sichtbar, Arbeiter und auf der anderen Seite Kapitalisten. Und wenn jemand irgendwie in irgendeiner Art und Weise hier Werte produziert, die dann eben verwertet werden können, ja, der sich selbst verwertende Wert, wie Marx sagt, also wenn jetzt, dann ist es doch offensichtlich die Arbeiter und die Arbeit. Ja. Es entsteht eine Arbeitswertlehre und an der ist insofern auch komplett was dran, bevor wir sie dekonstruieren, Eske, mache ich sie nochmal stark, weil die Kapitalisten, die agieren, es genau so nehmen. Sie schauen sich Arbeit an in der Zeit der Industrialisierung und sehen in dieser Arbeit einfache Arbeit, wie ich gerade gesagt habe, die einen bestimmten Mindestlohn zu kriegen hat, aber mehr nicht, ja, und soll eingesetzt werden, um mit den Arbeitsprodukten ein Mehr an Geld zu erwirtschaften. Das heißt, jeder Schritt dieser gesamten Produktion ist in der Klammer G, W', Strich. Jeder Schritt. Und jeder Schritt wird danach angeschaut. Ist das jetzt produktiv im Sinne von produziert der Mensch Geld, ja, am Ende? Oder ist es nicht etwas, wo man sagt, es produziert Geld? Dann kann man es auch lassen. Ja? Das heißt, alles wird daraufhin in der Produktion ganz bewusst umgewälzt. Sie haben die Möglichkeit mit der doppelten Buchführung. Sie haben die Möglichkeit, mit diesem Blick auf diese industrielle Arbeit viel klarer noch ermitteln zu können, was produziert Wert und damit am Ende Geld und was nicht. Das heißt, es ist auch eine Zeit eines wie eine Art Labors, weißt du, ein Labor für Kapitalisten. Wie gehe ich mit der Arbeit um? Und sie gehen ja genau mit der Arbeit so um, wie Marx sagt, das ist dann auch genau das, was Wert produziert. Und wir kommen jetzt gleich zum nächsten Kapitel, wo wir Folgendes darlegen, inwiefern Marx Recht hat und damit Unrecht hat. Ja? Inwiefern Wert produziert wird durch die Arbeit, aber Arbeit nicht die Quelle des Wertes ist.
Daniel, lass nur kurz noch erläutern. Ja, also du sprichst so selbstverständlich von GWG Strich, ja. Und es wird genug Hörer geben, denen das dann auch sofort klar ist, dass jeder Marxist, jeder, der Marx gelesen hat, kennt diese Formel. Also G, Geld, verwandelt sich in Ware, kauft Ware und die Ware wird verkauft. Nochmal gegen G, Geld, aber Geld Strich, G Strich eben insofern, als es mehr Geld sein soll. Also eine gesteigerte Geldmenge. Ganz kurz, überhaupt die Schwierigkeit, wie kommt es vom Geld zu dieser Bewegung? GWG Strich. Es gibt ja die vorgängige bei Marx Ware, Geldware, also WGW. Und wir sagen ja, aus dem Geld selber ergibt sich dieser Zwang zur Vermehrung. Ja, und zwar auch schon eben aus der Bewegung Ware, Geld, Ware, WGW. Und zwar deshalb, jeder muss an Geld kommen, braucht also etwas, was er gegen Geld verkauft. Ware im weitesten Sinn, auf jeden Fall. Und wenn es die eigene Arbeitskraft ist. Ware wird verkauft gegen Geld. Und dieses Geld braucht jeder, um dann wieder etwas davon kaufen zu können, wovon er vielleicht eben zu leben hat. Nur, in jede Ware, auch diejenige, die eben jemand da W gegen G verkauft, ist schon Geld eingeflossen. Derjenige hat Geld verbraucht, bevor er sie verkaufen kann. Und insofern steckt schon in diesem W vorgängig tatsächlich eben ein G. Und so wird die Bewegung WG sofort auch zu einer vorgängigen GWG. Und die muss dann eben für denjenigen, der zu Geld kommen will, unbedingt eben die Form annehmen, GWG Strich. Verzeiht, das ist jetzt wirklich nur einfach mal mit diesen Formeln.
Nein, da gibt es nichts zu verzeihen, sondern das ist ja, wir haben uns jetzt wundersamerweise sofort ins nächste Kapitel bewegt. Weil genau das ist ja hier zu erklären. Also, wenn wir nochmal versuchen wollen zu verstehen, wie hängt Arbeit und Ware und Wert zusammen, ja? Also in dem Fall Waren schöpfen, ja? Was nichts anderes heißt als Wert schöpfen durch Waren. Ja? Wie hängt das zusammen mit der Arbeit? Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja offensichtlich einen Zusammenhang. Ja, das sieht man ja in der Industrialisierung mit bloßem Auge. Da muss man nicht mal viel denken. Und tatsächlich ist es ja nicht Marx, der irgendeine Arbeitswerttheorie als erster entwickelt, sondern in seiner Zeit, also Zeiten dieser Industrialisierung, ist das komplett selbstverständlich, allen klar, Arbeit produziert Wert. Ja? Und Marx sagt ja nur, naja, ich erkläre es halt zum ersten Mal richtig. Und er macht in seiner Erklärung grundsätzlich was sehr richtig. Er geht weg von dieser bloßen Naturbetrachtung, wie über Arbeit überhaupt schon Wert irgendwie produzieren würde, weißt du, hin und versucht es ja gesellschaftlich zu machen. Er versucht ja zu erklären, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen Arbeit Wert ergeben muss und wie er das tut. Also diese grundsätzliche Richtung, mit der sind wir absolut d'accord. Dummerweise aber, weil ihm das so selbstverständlich ist, dass Arbeit Wert bildet und zweitens, das ist etwas, was wir ja schon ein paar Mal behandelt haben und heute bitte nochmal, weil ihm auch so selbstverständlich ist, dass in jeder Ware Wert ist und zwar notwendig und weil ihm selbstverständlich das Wert irgendeine Substanz sein muss, macht er Fehler. Wir hatten ja eine Folge gehabt, wenn du dich erinnerst, wo es ja genau darum ging, Wertsubstanz, in der wir das schon mal dargelegt haben, also wer immer sich dafür interessiert, die Kritik der Vorstellung von Wertsubstanz, die ich jetzt hier nur ganz, ganz kurz skizzieren kann, weil auch das uns so selbstverständlich erscheint. Also, ich habe hier am Ende einen wunderschönen Anzug, der kostet viel Geld. Und davor, was war da drin? Da wurde irgendwie Baumwolle oder was auch immer, dann muss man es erstmal spinnen, ist doch richtig, dass es irgendwie Stofffäden gibt oder sowas. Der Experte ist hier, dann muss man es irgendwie weben, damit es richtige Stoffe gibt, richtig? Ja? Und dann muss man es auch noch irgendwie zusammenfügen, nähen. Und überall steckt Arbeit drin. Überall, ganz, ganz offensichtlich, steckt überall hier Arbeit drin. Und ganz auch offensichtlich heißt es, je mehr ich diesen Arbeiter da machen lasse und je weniger ich ihm gebe, desto mehr kann man Gewinn machen. Also es ist so sichtbar. Und wenn das jetzt so spürbar ist, hey, gucke mal, am Anfang war da nichts außer Baumwolle. Und am Ende durch Arbeit ist da ein Anzug, ein wunderschöner Anzug. Ja, am besten noch mit einer Krawatte oder sowas, damit es richtig schick ist. Und dieser Anzug bringt Geld, dann ist doch Folgendes gleichzeitig passiert. Etwas wurde überhaupt geschaffen und und das ist ja der magische Begriff, ein Gebrauchswert. Niemand hat eine Irritation mit dem Begriff, wir ja schon. Ein Gebrauchswert wurde geschaffen durch Arbeit. Na klar, das ist doch jetzt viel wertvoller, dieser Anzug, als nur die Baumwolle. Oder es fühlt doch jeder. Und zugleich wurde Geld geschaffen, weil er wurde verkauft. Es ist doch eindeutig, das verschmilzt doch zu einem. Ja? Und wie, was wir vorher hatten, in der Produktion wird das ja genau so gesehen. Die Kapitalisten gucken bei jedem Schritt drauf. Also, wie viel bringt mir ein, die Baumwolle zu bergen, pflücken zu lassen? Ja? Durch Sklaven übrigens in den USA zu dem Zeitpunkt noch. Ja? So, was bringt uns das ein? Wenn wir das verkaufen können, kann man das optimieren unter Konkurrenz. Das zweite ist, wie machen wir aus dieser Baumwolle Fäden? Ja, so, ja, Spinnerei, die Spinning Machine, aha, auch interessant. Wie machen wir das, damit wir da wieder Geld machen können? Nächste ist, wie machen wir daraus Stoffe? Ja, das Weben, ja, auch das, wie machen wir das, damit wir da wieder Geld machen können? Immer auf Geld bezogen, Arbeit auf Geld. Und am Schluss nähen wir es noch, ja? Am Schluss nähen wir das. Das heißt, es liegt so offensichtlich, so spürbar, das muss man doch nicht hinterfragen. Das tun wir. Das tun wir jetzt. Wir hinterfragen das mal. Und das Erste, das mache ich jetzt nur am Rande. Lieber Marx, wenn du mich jetzt hören könntest, wir würden uns ganz schnell einig werden, dass wir anders anfangen müssen, richtig? Weil es dir alles so evident ist, dafür konntest du nichts, lieber Marx. Heute können wir was dafür, weil heute können wir sehen, was der Unterschied ist. Aber der liebe Marx konnte es noch nicht. Ja? Den will ich unbedingt in Schutz nehmen. Du würdest doch niemals auf die Idee kommen zu sagen, Arbeit gibt den Waren ihre Wertform. Niemals, oder? Du würdest doch niemals auf die Idee kommen, dass etwas, was man rauben kann, dass etwas, was man einfach erklären kann als Eigentum, als Staat, indem man sagt, hier, gucke mal, das ist jetzt Land und Boden, ja, das kann ich jetzt einfach verkaufen. Du würdest doch niemals auf die Idee kommen, dass selbst erfundene Sachen, die verkäuflich sind, alles Mögliche, ja? Du würdest niemals auf die Idee kommen, zu sagen, das Gemeinsame von all dem wäre Arbeit. Ist es ja auch nicht. Ja? Ist es nicht. Es kann also nicht, wenn es die Voraussetzung ist, dass alle Waren was Gemeinsames hätten und nur dadurch austauschbar würden und ich versuche das im Inhalt der Ware zu finden, würdest du auf nichts kommen, lieber Marx. Richtig? Das musst du doch zugeben. Du würdest sagen, ja, aber ist doch nicht so wichtig. Wir sehen doch, das Wichtigste ist die Wahrheit, ist die Arbeit. Ja, wenn es das Wichtigste ist, heißt aber nicht, es gibt die Form. Also das ist schon mal Punkt 1.
Du hast ja jetzt so stark gemacht, wie überzeugend es ist, dass die Arbeit zu Wert führt und insofern also Wert schafft. Und insofern, das ist ja der Gegenstand sozusagen der Arbeitswertlehre, als Wert in die Ware eingeht und insofern als Wert in der Ware steckt. Wir halten dagegen, ja, das ist ein starker Schein, er ist ein notwendiger Schein, aber es ist tatsächlich nur ein Schein. Wenn tatsächlich eben der Unternehmer, der Waren produziert, mit der Ware abzielt darauf, die Ware wird verkauft gegen Geld und das ist der Wert, den sie für mich darstellt, das ist der Wert, den sie einbringt, das Geld, gegen das die Ware verkauft wird, dann ist natürlich die Verwandlung von Ware in Wert nur ausschließlich das Ergebnis einer Welt des Geldes. Ohne die Verwandlung in Geld gibt es auch diese Verwandlung in Wert nicht. Wenn jetzt aber einfach, und das ist unsere Wirklichkeit, wenn das Geld einfach grundsätzlich global vorausgesetzt wird, dann ist das sozusagen kein Einwand. Ja, dann sehen wir nicht mehr, dass das Geld zu dieser Wertform führt. Und dann, wenn das einfach selbstverständlich reflexhaft vorausgesetzt wird, nicht reflektiert wird mit dieser Geldwelt, dann kommt man auch unbedingt zu der Retrojektion. Wir haben das Geld, das die Ware hoffentlich eben beim Verkauf einspielt, diesen Wert muss also die Ware selber haben. So, Rückschluss, die Ware selber hat diesen Wert. Er muss sich in der Ware finden, ist dann der nächste Rückschluss. Und wenn man dann sagt, ja, denn, und wie findet er sich in der Ware, dann muss man ja schon überlegen, ja, was wird denn in die Ware reingesteckt? Und dann kommen wir auf die Idee, es ist Arbeit, die da reingesteckt wird. Wir haben dann genug Beispiele, wo eine Ware eben nicht durch Arbeit zustande kommt. Aber wir haben mit der Industrialisierung eben die Zeit, in der die Herstellung von Waren per Produktion einfach auch zu einer ganz bestimmenden Lebenswirklichkeit wird. Fast jeder lebt davon, dass er arbeiten geht und sein Geld für seine Arbeit bekommt. Also das ist einfach auch für uns völlig bestimmt. Also insofern ist da auch klar, dass man auf die Arbeit insbesondere verfällt, was da als Wert in den Waren stecken soll. Aber jetzt unser Einwand, so kurz wie möglich. Arbeit wird ja immer inhaltlich in eine Ware gesteckt. Es ist, soll aber dann Wertsubstanz sein, also eine Substanz von der Form von Wert und auch die, davon hast du auch schon gesprochen, die Wertform vorgeben. Also müsste, was ist die Wertform? Das ist ein reines Quantum. Ein reines Quantum, das nicht aus irgendetwas besteht, keinen Inhalt hat. Jetzt müsste also die Arbeit als reines Quantum in Ware eingehen und in der Ware drinstecken. Arbeit geht aber nie als reines Quantum ein. Und niemand wäre in der Lage, jemals in einer Ware ein Quantum Arbeit rauszudestillieren, das also wirklich nur in einem Quantum besteht. Das heißt, umgekehrt, nicht weil die Arbeit selber reines Quantum wäre, ergibt sich eine Wertform von reinem Quantum, sondern umgekehrt, weil das Geld als Wert vorgegeben ein reines Quantum ist, retroizieren wir das auf das, woraus dann eben das Geld gewonnen wird, eben in das Ding und das eben eventuell eben auch eben die Tätigkeit, die auf dieses Ding angewandt wird.
Wenn wir jetzt nochmal gucken, was wirklich Wert ist, und jetzt gehen wir nochmal einmal zurück, das darf man schon am Ende einer Staffel machen und dann geht es halt jetzt ein bisschen länger. Das ist ja Teil deiner phänomenalen Arbeit. Geld ist reines Tauschmittel geworden im 17. Jahrhundert auf Basis von Kaufen und Verkaufen müssen, um sich zu versorgen. Als reines Tauschmittel gibt es die Wertform vor, weil es reines Quantum ist. Damit ist aber Wert komplett inhaltsleer und nur in der Beziehung. Und was ist das für eine Beziehung? Das ist die Beziehung des Zugriffs auf den Inhalt. Wie viel von Waren kann ich greifen mit dem Geld? Das macht den Wert des Geldes aus. Der Inhalt ist der Zugriff auf die Welt, aber nur als Form, als reines Tauschmittel. So. Wert produzieren bedeutet nicht irgendetwas Gegenständliches produzieren, das irgendwie toll wäre und das wir heute irrsinnigerweise als Wert bezeichnen. Oh, das ist aber ein Gebrauchswert. Toll, ist das wertvoll. Oh, das ist mir aber viel wert jetzt, der Handschuh, den ich gekauft habe. Nee. Wert zu produzieren heißt, den Zugriff auf die Welt zu produzieren. Das heißt, ich mache etwas zum Mittel, damit es mir Zugriff auf die Welt gibt. Ich, ganz egal was, es ist dem Wert egal. Es ist komplett wurscht, was als Ware definiert sich nur durch die Praxis dessen, dass jemand bereit ist, mir Geld zu zahlen, was der Zugriff auf die Welt darstellt. Das heißt, ich versuche, Zugriff auf die Welt zu vermehren, dass man immer wieder greifen kann als Geld. Und wenn man das mal verstanden hat, merkt man auch, der Inhalt als Mittel hat nicht Wert im strengen ökonomischen Sinne. Und das wiederum weitergeguckt, zeigt ja nicht nur, dass es für die Ware gilt, die mir zum Mittel wird, sondern es gilt mir jetzt auch für die Arbeit. Wenn Arbeit, Eske, ein reiner Kostenfaktor ist, in einer Bewegung, in der ich den Zugriff auf die Welt vermehren will, also ich gebe Zugriff auf die Welt ab, also Geld, um am Ende mehr Zugriff auf die Welt zu erhalten, als ich abgegeben habe. Ja? Das ist ja das, was ich tue. So, wenn ich das also mache, nehme ich alles zum Mittel, was mir dabei hilft. So, wir haben Lohnarbeit. So offensichtlich einfache Arbeit in der Industrialisierung. Offensichtlich zahle ich jemanden Lohn, beute ihn aus. Ich tue es wie mit jeder anderen Ware auch. Wie mache ich das? Ich versuche, so wenig wie möglich für sie zu bezahlen und so viel wie möglich von ihr zu kriegen. Wäre ich also ein Händler, würde ich versuchen, die Anzüge, die am Ende rauskommen, ne, so günstig wie möglich zu kaufen, ne, und so viel wie möglich von ihnen zu kriegen, wisst ihr? Damit ich am Ende Gewinn machen kann. Das Gleiche mache ich natürlich jetzt mit der Arbeit. Die ist ja mir komplett inhaltsleer gleich. Also dieser Bewegung GWG' ist komplett gleich, was an Ware da drin ist. Hauptsache es funktioniert. Zugriffsvermehrung funktioniert. So, und jetzt kann ich ja verschiedene Arten und Weisen Arbeit mir kaufen. Lohnarbeit ist die eine. Ja, absoluter Mehrwert, würde Marx sagen. Also praktisch so wenig wie möglich Lohn, so lange wie möglich arbeiten. Fußnote, Marx, Zeiten haben sie rausgefunden, die 12. Stunde bringt nichts mehr. Ja? So ab der 12. Stunde beginnt Fehler, aber 11 Stunden kann man die Menschen damals arbeiten lassen, um möglichst viel rauszuholen. Aber wir haben noch eine andere Form kennengelernt, letzte Folge zum Beispiel, die Sklavenarbeit. Ja? Auch da kaufe ich eine Ware. Die ist aber ein bisschen anders. Die Ware, die ich jetzt kaufe, ist eine, wo der Mensch mir ganz und gar gehört. Obwohl, ich will mich damit nicht gemein machen. Der Kapitalist oder derjenige, der sie da kauft, die gehört dem ganz und gar, hat aber die gleichen Kriterien. Es gibt Kosten für eine Ware. Und in dem Fall gibt es auch Haltungskosten. Ja, man muss da fest, die müssen ja gucken, dass sie nicht weglaufen. Die müssen ja gucken, dass sie was zu essen kriegen. Und sie soll uns wieder was einbringen, was wir verkaufen, um wieder Zugriff auf die Welt zu vermehren. Ja? Mehr ist es nicht. Und jetzt denkt noch bitte mal mit mir an dieses Beispiel. Magst du mal das in die Form von Wert bringen? Das perfide Beispiel beim Kongo-Kreuel, wie dort Arbeit gekauft wurde, als es darum ging, um Kautschuk zu gewinnen.
Ja, hart, aber mach mal ganz, ganz kurz. Ja, da werden jetzt die Eingeborenen gebraucht, um den Kautschuk da zu ernten. Und diese Arbeit, das wäre jetzt in dem Fall die Arbeit, um zu diesem Kautschuk zu kommen, wie wird die gekauft? Nur eigentlich umgekehrt oder vermittelt, dadurch, dass Leute gekauft werden, Milizleute, Bewaffnete, die dort im Kongo die Eingeborenen fangen, festsetzen, erpressen, dass die dann aufgrund dieser Erpressung diese Arbeit verrichten. Das heißt, die Arbeit, die dort tatsächlich eben den Kautschuk gewinnt, wird überhaupt nicht bezahlt. Es gibt nur sozusagen Kollateralkosten für die Leute, die dann eben diese Gewalt ausüben müssen, dass diese Arbeit dann freiwillig, natürlich erpresst, aber in dem Sinne freiwillig geleistet wird. Das heißt also, von dieser Arbeit geht die Armen Gezwungenen da leisten müssen, kann gar nichts irgendwie als Wert eingehen in diesen Kautschuk. Und trotzdem wird er als starker Wertgewinn dann verkauft. Warum? Einfach ja, weil er diese zahlungsfähige Abnahme findet. Und das ist entscheidend. Jemand, der dann das Gummi braucht, der den Reifen kauft, der schaut nicht, ist da mal Arbeit reingesteckt worden und wie. Nein, das ist da gegenüber völlig gleichgültiges, spielt keine Rolle.
Und du hast ja in deinem Buch vom Geld zwei deutsche Worte genommen, die finde ich viel, viel besser noch als Schöpfen oder Produzieren von Waren. Das ist das Bereitstellen und Herstellen. Ich muss also in den Tausch immer stetig neue Waren bereitstellen oder herstellen, damit sie wieder Zugriff auf die Welt gewinnen können, also Geld gewinnen können. Und der Prozess einer Bereitstellung oder Herstellung kann ganz, ganz viele Inhalte haben. Einer davon wäre die industrielle Arbeit, aber nur einer. Ja? In Wirklichkeit ist das viel Wichtigere, dass man versteht, was Wert ist. Und das werden wir vielleicht an anderer Stelle nochmal genauer ausführen. Damit können wir genauer die Prozesse analysieren. Eske, einerseits finde ich, ist schon sehr gut deutlich geworden, dass Industrialisierung diesen doppelten Erscheinungen hat. Zum einen immer mehr Fortschritt, 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 Fortschritt. Immer mehr Technik, Technik, Technik. Ja? Und auf der anderen Seite Ausbeutung der Arbeiterschaft bis maßlos. So. Beides kann man erklären, weil der Inhalt, die Menschen, der Inhalt der Ware, dem Geld gleichgültig ist, es möchte sich einfach vermehren und unter Konkurrenzbedingungen eben es notwendig ist, immer noch mehr an Ware in noch günstigerer Art und Weise zu produzieren. Das hört weder mit der Industrialisierung auf, noch hat es erst mit ihr begonnen. Das haben wir ja gezeigt. Ja? Mhm. Das zweite war ja, welche Rolle die Arbeit spielt. Und wir haben auch gesagt, na klar, ist die Art von Ausbeutung, wie es in der Industrialisierung passiert, total sinnvoll innerhalb des Geldlogiks, aber nicht die einzige. Ja? Und auch da nochmal klar gemacht, nicht die Arbeit produziert irgendeine Art von Wert, sondern sie wird benutzt, damit sie irgendwie hilft, Waren zu produzieren, die dann diesen Zugriff auf die Welt vermehren. Und wenn man versteht, Wert ist Zugriff auf die Welt, kann keine Arbeit Zugriff auf die Welt produzieren. Ja? Sondern produziert ja. Gegenstände, Gebrauchsgegenstände, die man verkaufen kann und dadurch kriegt man Zugriff auf die Welt. Sie wird aber benutzt, um Zugriff auf die Welt zu produzieren. Deswegen wird sie benutzt, um Wert zu produzieren. Und es funktioniert wunderbarerweise, dass die Menschen sich nicht bewusst sein müssen, was da passiert. Sie tun es, auch wenn sie es nicht wissen. Wenn du magst, lass uns noch mal einen kurzen Blick, weil das war ja auch wichtig, darauf werfen, einen letzten Blick, was heißt denn Leben von bezahlter Arbeit?
Was bedeutet es, ein Leben von bezahlter Arbeit? Also nicht, dass man hier und da mal arbeitet, sondern dass man sein Leben verdienen muss, nämlich indem man Geld verdient, indem man für dieses Geld arbeitet. Das bedeutet eben das, was man vielleicht eben wirklich in einem Wort heute so harmlos bezeichnet, ist das ein Arbeitsleben, ein langes Arbeitsleben, ein Leben, in dem man einfach normalerweise jeden normalen Tag zur Arbeit geht, seine 8 Stunden. Nicht, weil man die 8 Stunden braucht, um das zu produzieren, den Anzug oder die Nahrungsmittel, von denen man lebt, sondern weil das Geld verlangt, über deine Zeit wird verfügt und dann hast du eben diese Zeit zu arbeiten.
Zeit zeigt doch schon mal alles. Wir sind ja die Ermittler und wollen ermitteln, wie Geld die Welt beherrscht. Das heißt, offensichtlich wissen wir schon, Arbeitsleben ist ein beherrschtes Leben. Nach welchen Kriterien ist es beherrscht? Ist es danach beherrscht, dass es jemand gibt, der bereit ist, uns Geld zu zahlen? Der erwartet von uns was. Wir werden zu Ware. Wir werden zu einer Ware, in der er selber Zugriff auf die Welt vermehren möchte oder sie. Ja, das heißt, wir sind notwendig darin gezwungen, dieser Person darin zu helfen, sonst sind wir uninteressant. Das heißt, arbeitsfähig zu bleiben ist wichtig, gesund zu bleiben ist wichtig, sonst ist es nicht gut. Leistung zu erbringen ist wichtig. Und jetzt nochmal aber, welchen Inhalt? Und damit spanne ich nochmal einen Bogen. Ja? Und jetzt habe ich natürlich mein Versprechen doppelt gebrochen. Nicht nur, dass ich noch was dazu sage, sondern noch einen Bezug herstelle. Ich möchte noch mal eine Sache klar machen, wo man drastisch was beispielhaft wird. Wenn ich also jetzt der Lohnabhängige bin und ich soll im Sinne von Marx'scher Logik Gebrauchswerte produzieren, denn nur wenn ich einen Gebrauchswert, also etwas, also im Gebrauch wird wertvoller, ist ja die Idee, ja? Im Gebrauch wird was wertvoller, nur dann kann man es teurer verkaufen. Kannst du dich entsinnen an unsere Folge über die geplante Obsoleszenz, Eske? Ja? Ja, ja. Ich werde also jetzt als Chemiker, heißt es zu mir, Daniel, wir wollen, dass das Produkt Laufmaschen kriegt. Ja, bei diesen Strumpfhosen. Habe ich einen Gebrauchswert produziert? Nein, ich habe den Gebrauchs innerhalb dieser Logik wertloser gemacht. Damit, weil es um was ankommt, es kommt nicht um den sogenannten Gebrauchswert an, es kommt um den Zugriff auf die Welt an. Geld. Und wir können mehr Geld machen, wenn wir die Produkte schlechterer Qualität herstellen. Genauso mit den Glühbirnen, also nur als eine Fußnote. Das heißt, wir sind eingebunden, eiskalt in ein Prinzip, mit allen Konsequenzen. Wenn Teamwork gut ist, ist Teamwork gut. Wenn flache Hierarchien gut sind, sind flache Hierarchien gut. Aber es gibt immer ein Maß, ein ganz entscheidendes Maß. Hilft das am Ende zum Gewinn, ja oder nein? Ist damit meine Arbeit produktiv, ja oder nein? Und das wirkt sich auf unser Leben aus.
Daniel, ich erkläre jetzt nur noch diese Folge für beendet und tatsächlich ganz kurz der Blick auf die folgende, die wird lauten Welle Teilchen. Ja, da geht es also tatsächlich um Quantenphysik und darum, was diese Physik diese besondere, diese sehr seltsame Welt der Quantenphysik mit dem Geld zu tun hat. Und da geht es natürlich wieder um die Denkform. Eine Denkform, die bei Welle und Teilchen in Schwierigkeiten kommt, die unbedingt bei Welle und Teilchen landet. Beides kann nicht sein, wenn das andere auch sein kann. Und so in diese wunderbaren Rätsel werden wir uns nächstes Mal vertiefen.
Ich freue mich drauf. Damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir, die wir das Geld verfolgen, weil wir uns seiner Übermacht nicht beugen wollen.
Wenigstens, Eske, wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen. Money, money, money.
Wir danken unseren Freundinnen vom MoneyLab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.